Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja selbst begeisterter Marathonläufer und begleiten Spitzensportler. Was geben Sie denen denn mit auf den Weg?
Also ich war nicht immer begeisterter Marathonläufer. Dieses Marathonlaufen ist aus einer Wette heraus entstanden, sondern ich war ganz normaler Mensch in Anführungsstrichen. Und über diesen Leistungssport, über das Marathonlaufen, habe ich Leistungssportler kennengelernt und begleite die auf ihrem Weg zu Olympia, zu Wettkämpfen, zu Weltmeisterschaften, genau. Ich werde oft gefragt, Herr Schmidt, wie motivieren Sie denn diese Leistungssportler? Und ich muss sagen, diese Leistungssportler muss ich nie motivieren, weil diese Menschen eins haben, oder bewundere ich sie, die lieben das, was sie tun. Die machen das mit Herzblut und mit einer Riesenbegeisterung und Leidenschaft und sind auch in Krisen anders dabei, als wir im Alltag mit diesen Dingen umgehen. Die Sportler haben andere Herausforderungen. Sie haben oft Wettkampfblockaden. Das heißt, es ist ein Riesenevent und dann beginnt es oben im Kopf an zu rattern. Und ich sage auch immer, gewonnen und verloren wird im Kopf.
Genau, der Erfolg beginnt im Kopf, aber was macht den Erfolg eigentlich aus?
Erstmal eine Grundeinstellung. Wie gehe ich an ein Thema ran? Und dann auch für unseren Alltag, habe ich meine Berufung gefunden? Macht mir das Spaß, das, was ich tue? Und das können wir davon viele Analogien aus dem Leistungssport übernehmen, weil die Sportler haben ihre Berufung gefunden in dem, was sie tun. Der zweite Punkt ist, Sportler gehen anders mit den Herausforderungen um oder mit Problemen des Alltages. Also mir ging es früher so, ich war dann immer tagelang am Boden zerstört, wenn sowas passiert ist. Und es gibt ja dann, passiert ihnen eine Sache, dann kommt das nächste. Das ist ja wie so ein Rattenschwanz und brauchte dann immer Tage und Wochen, bis ich mich da wieder selbst motiviert habe und aufgerafft habe. Und oft ist es dann auch so, sie haben ein Umfeld hier in Deutschland, das sie dann bemitleidet und nach unten zieht.
So eine Spirale nach unten.
Nach unten, ja klar. Und der Deutsche ist ja der Einzige in Europa, der oben im Hirn so einen Lappen hat, den hat sonst niemand, so einen riesen Jammerlappen. Ne?
Bis auf die Kölner, die haben das nicht.
Die haben das nicht, sehen Sie. Ich wohne ja auch im Rheinland, das gefällt mir da so gut.
Ja, genau.
Ja, in der verbotenen Stadt.
Genau.
Und das zeichnen die Sportler aus. Also A, die haben eine andere Einstellung, die lieben das, was sie tun und sie gehen anders mit den Herausforderungen um des Alltages. Und dann hat ein Sportler auch ein starkes Netzwerk. Ein Sportler hat immer in der Regel Leute, die er unterstützt, die sagen, wow, was kann ich tun? Welche Strategien muss ich denn anwenden, um besser zu werden? Mhm. Die sie konstruktiv führen und begleiten auf ihrem Weg.
Sie benutzen ja in Ihren Büchern auch sehr viel Goethe-Zitate. Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus. Erstens, klare Ziele zu haben und zweitens, den brennenden Wunsch, sie auch zu erreichen.
Genau. Wissen Sie, und der Mark Twain hat gesagt, wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Mhm. Und das ist so die Kunst. Die Sportler wissen genau, was sie wollen. Die haben Jahrespläne, 4 Jahrespläne für Olympia zum Beispiel. Und viele Menschen im Alltag, die, es ist wie so ein Hamsterrad. Die stehen morgens auf und gucken mal, ach, wir gucken mal, was passiert. Mhm. Und wundern sich dann am Ende des Tages, dass sie so ein bisschen unzufrieden, mit einer inneren Unzufriedenheit wieder einschlafen. Und wenn der Mensch, meine Erfahrung, keine konkreten Ziele hat, die auch schriftlich formuliert hat, darf er sich doch nicht wundern, wenn das Verhalten auch dementsprechend ist. Und ich darf Ihnen eins verraten, das habe ich von den Leistungssportlern gelernt. Den inneren Schweinehund, den wir alle kennen, den züchten wir uns selbst.
Welches sind denn Ihre Strategien gegen diesen inneren Schweinehund?
Ja, das habe ich auch vom Sportler, von dem Christian Keller, ein Ex-Leistungsschwimmer. Wenn wir jetzt wissen, dass so ein Sportler im Becken 12 Kilometer schwimmt pro Tag, vor Wettkämpfen 15 Kilometer bis 17 Kilometer im Becken. Und die heißen auch Kachelzähler, weil die haben den ganzen Tag den Kopf unter Wasser und zählen die Kacheln. Und dann frage ich den Christian, hast du keinen inneren Schweinehund, der zu dir mal sagt, lass es heute doch mal gut sein? Hm. Und dann hat er mich so ein bisschen entsetzt angeguckt und sagt, weißt du, Dirk, inneren Schweinehund kenne ich nicht. Ich habe einen Tiger in meinem Herzen. Ein Tiger, der mich antreibt. Das ist die Freude und die Begeisterung. Und mein Fokus liegt mehr auf den Dingen, die uns antreiben. Also Stärken, ne? Und keine Schwächen. Also ich gucke lieber auf den Tiger in uns. Und ich glaube, wir haben den alle in einzelnen Bereichen.
Das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Es kommt drauf an, was drin ist.
Ich finde es ja immer relativ leicht, andere zu motivieren. Ja. Also wenn man selber von einer Idee überzeugt ist, dann kann man die anderen auch für diese Idee entzünden. Aber sich selbst wirklich zu motivieren, das ist doch wirklich die Schwierigkeit. Also wo setzt man da an?
Also das ist die Kunst des Alltages. Ich sage nicht, die großen Wettkämpfe zu gewinnen, sondern jeden Tag aufs Neue, jeden Tag, 7 Tage die Woche, gut mit sich selbst zurechtzukommen. Ne? Und ich frage immer die Menschen, mit denen ich arbeite in Seminaren und Vorträgen, wer ist denn der wichtigste Mensch in ihrem Leben? Da gucken mich einige ganz fragend an und sagen, ja, mein Mann oder meine Partnerin, und die ganz Harten unter uns sagen dann, ja, meine Katze oder mein Hund.
Aber nicht ich selbst.
Ja, und die Sportler sagen immer, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selbst. Ja, ich muss gut mit mir selbst zurechtkommen, weil ich bin ja 7 Tage die Woche 24 Stunden mit mir zusammen. Und Sportler sagen auch, und ich habe die Erfahrung auch gemacht, je besser sie mit sich zurechtkommen, umso besser kommt Mann oder Frau auch doch mit seinem Umfeld zurecht. Mhm. Also das ist mal die Grundvoraussetzung. Ja. Ne? Und dann ist so eine Einstellungssache, wie gehen sie mit sich um? Das fängt morgens an, wenn wir die Augen aufmachen, ne? Im Bett schon. Da fängt die interne Kommunikation an, ne, und sagt, oh, wird das heute ein schöner Tag, wow. Oder die anderen sagen, oh Gott, es regnet schon wieder in Berlin. Ne? Mhm. Das ist so eine Frage. Das hat aber mit einer Grundeinstellung zu tun, die Mann oder Frau hat. Mhm. Ich kann den Menschen nur Impulse geben. Umsetzen muss Mann oder Frau es selbst.
Nur ist es ja auch wiederum relativ einfach, wenn es einem gut geht, diese gewisse Leichtigkeit zu haben. Was sagen Sie denn aber den Menschen, die beispielsweise krank sind, arbeitslos sind und wirklich richtig dicke Probleme haben? Wie kriegen die Kurve, sich immer wieder selbst zu motivieren?
Spannend wird es ja nicht, wenn es gut läuft. Dann brauchen wir diese Strategie nicht. Dann wissen wir alles. Da sind wir ja die Meister. Wir brauchen diese Strategie nicht, wenn es gut läuft. Es ist ja immer eine Kunst dann, wenn es drauf ankommt. Und das ist auch im Leistungssport. Ein Sportler spielt eine Rolle, in Anführungsstrichen. Der muss fit sein und dann mental stark sein und seine Leistungspotenziale abrufen, wenn es drauf ankommt. Und das ist ja die Kunst im Alltag auch. Wie gehen wir um mit diesen Herausforderungen, mit Niederlagen, mit Arbeitslosigkeit, mit Stress im Beruf oder mit Krankheiten? Und dann, wie schon gesagt, dann ist es sehr nützlich. Sie haben auch ein starkes Umfeld, das Sie da motiviert und Sie wissen, was Sie wollen. Also Ziele sind so für mich so der Treibstoff und die Kraft der Eigenmotivation, der Selbstmotivation auf dem Weg.
Wobei das ein großes Ziel sein kann, aber durchaus auch kleinere Ziele, also so Politik der kleinen Schritte.
Ja, wissen Sie, zu große Ziele sind gut, wenn Mann und Frau die hat. Nur sie sind selten für die Motivation gut, sondern wir brauchen schon so einen Fixstern oben am Himmel, der uns so leuchtet, auch wenn mal wieder Berlin Regen verhangen ist. Und wir müssen dieses große Ziel in so kleine Etappenziele runterbrechen, weil diese kleinen Etappenzielen zu erreichen, das ist gut für unser Selbstwertgefühl. Mhm. Und dieses Selbstwertgefühl, das ist so ein Topf, ich sage immer, das fließt da rein. Und das sind die Dinge des Alltages, die wir lösen, aber mit denen wir auch lernen, umzugehen müssen. Und je voller unser Topf ist, je mehr da reinfließt von diesem Selbstwertgefühl, umso besser können wir dann auch mit den Dingen umgehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm.
Sie haben ja in Ihrem Arbeitsalltag mehr mit richtigen Erwachsenen zu tun. Aber was würden Sie denn zu einem pubertierenden Schüler sagen, der so kurz vorm Abi auf einmal keinen Bock mehr hat auf Schule?
Also ich habe das Glück, neben den Erwachsenen auch viele Schulprojekte oder auch Universitäten, da bringe ich den Menschen bei, zum ersten Mal in ihrem Leben. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen der Theorie des Schulwissens oder der Universität und der Praxis gibt. Mhm. Und dann werden diese Menschen auch merken, dass es in der Praxis oft anders zugeht als in der Theorie. Ne? Und ich begleite auch, wenn ich das noch sagen darf, so ein soziales Projekt, das sind Leistungssportler, die sind im Internat. Und die sind zwischen 12 und 19 Jahre alt. Und die haben auch schulische Probleme. Aber die gehen da, muss ich sagen, die bauen da wieder Analogien aus dem Sport, weil die verlieren auch mal einen Wettkampf oder sind mal verletzt, obwohl sie gut vorbereitet waren. Und dann sagt ein Sportler zu mir, weißt du Dirk, wenn ich mit diesen Niederlagen nicht umgehen kann, wenn ich nicht verlieren kann, dann bin ich auf Dauer kein Gewinner.
Aber da haben wir nur wieder die Sportlerschüler. Ja. Was machen Sie mit normalen Schülern, die ja möglicherweise von Hause aus eben keinen Bock haben, keine Lust haben und auch gar nicht die Bereitschaft haben und sagen, ja, ich will mich gar nicht motivieren lassen. Wie kriegen Sie die?
Kriegen ist immer so eine Sache. Es ist immer eine Kunst, den Menschen so einen Impuls zu setzen. Ja. Ne? Ich muss die irgendwie so emotional wachrütteln und sagen, Junge, was macht dir Spaß im Leben? Ne? Guck doch mal, schreib da doch mal auf, wo deine Reise hingehen könnte, weil ich glaube, wir haben nur ein bewusstes Leben und jeder Mensch ist da, um seine Berufung oder sein Talent zu entwickeln, zu entfalten.
Und da steht dann natürlich alles andere außer den schulischen Disziplinen.
Leider werden wir ja von unserem Schulsystem schon so geprägt, dass ein deutsches Kind bis zum Alter von 14 Jahren in unserer Schule 7000 Mal das Wort Nein, du kannst es nicht, du bist zu klein, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge, 7000 Mal bis 14 Jahre. Mhm. Deshalb fragen Sie mich, wo das Thema Motivation ist, ein riesen Motivationsbedarf in Deutschland, ne? Und gucken Sie mal, früher haben wir so die Diktate geschrieben und da hatten sie 500 Wörter waren im Diktat drin, da waren 7 falsch und die wurden dann rot markiert. Mhm. Und unten stand dann ausreichend oder mangelhaft. Mhm. Aber niemand hat auf die 496 geguckt, die richtig geschrieben waren. So werden wir doch schon klein gemacht von unserem Schulsystem.
Gehen wir mal Ihr Buch durch. Und zwar würde ich gerne Paul der Motivator mal als Beispiel nehmen. Da haben Sie eine Figur kreiert, nämlich Paul. Und sein Motto, nicht warten, sondern starten.
Genau. Also dieser Paul ist entstanden von der Analogie von dem Leistungssport, dem Schwimmer. Das ist der Tiger, der uns antreibt. Und es gibt von der Verhaltenspsychologie, wissen wir, wenn der Mensch etwas vorhat und beginnt innerhalb von 72 Stunden damit, dann ist die Motivation noch groß. Innerhalb von 3 Tagen ist die Motivation groß. Und da gibt es einen schönen Satz, der heißt, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist jetzt. Also wenn Mann oder Frau was vorhat, dann jetzt. Und nicht warten bis wenn dann. Diese Strategie, die funktioniert nicht. Also wenn Sie was tun wollen, fangen Sie jetzt an.
Also dieses berühmte Carpe Diem und im Hier und Jetzt leben.
Ja, wir haben keinen anderen Moment. Ne? Die Vergangenheit ist schön und wunderbar, dass sie da war. Und früher war vielleicht auch einiges anders oder einiges besser. Aber wir haben keinen anderen Moment, als den jetzigen zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen, die zielorientiert in die Zukunft führen.
Mhm. Aber wie schafft man es trotzdem immer, in diesem Moment tatsächlich auch zu bleiben und eben nicht zu sagen, ja, gestern war dies und morgen mache ich das und quasi immer schon wieder an die Zukunft zu denken.
Das ist die Kunst im Leben. Darin probiere ich mich jeden Tag auch wieder aufs Neue aus, mich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Die Kunst ist es, den Moment zu genießen, die Augenblicke zu genießen. Natürlich, unsere Gedanken, die Inder sagen auch dazu, wenn der Mensch zur Ruhe kommt, fängt das oben an zu rattern. Und die Inder sagen, das Affengeschnatter fängt wieder an. So, ganz viele Gedanken fangen auf einmal, und das wird ja immer spannend, so kurz vorm Einschlafen. Und dann ist es eine Kunst, wie fokussiere ich mich auf einen Gedanken? Ne? Und da gibt es eine ganz einfache Übung, im Liegen einfach auf die Atmung zu fokussieren. Auf ein bewusstes Ein- und Ausatmen. Weil der Mensch kann nur eine Sache bewusst tun. Und dann kommen sie zur Ruhe. Und dann haben sie oben mal zumindest mal dieses Affengeschnatter unter Kontrolle.
Gehen wir mal weiter. Optimaler Start in den Tag. Wie sieht der dann aus?
Sie liegen morgens im Bett, sie machen die Augen auf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Oh, sie sagen schon wieder Montag, so ein Mist, muss ich denn wieder raus? Es regnet, es ist kalt, ich muss ins Büro. Oder sagen, was soll's, ich kann's eh nicht ändern. Ich freue mich auf den Tag und ich gebe diesem Tag die Chance, der Beste bisher in meinem Leben zu werden. Aber das liegt an uns, das müssen wir uns bewusst machen. Da gibt es immer wieder Menschen, die suchen Gründe bei den Umständen. Es ist zu warm, es ist zu kalt, mein Partner, meine Partnerin, mein Chef, meine Firma und. Und die anderen sagen, okay, die Dinge sind, wie sie sind. Was kann ich denn tun, damit ich damit besser klarkomme?
Da sind wir wieder bei den Rheinländern. Et küt wit küt.
Genau.
Mit einem Lächeln in die Welt oder in den Tag starten. Ja. Das ist die berühmte Spiegelung.
Genau. Ich glaube, alles im Leben, was wir ausstrahlen, kommt zurück. Alles. Es gibt so ein Gesetz der Resonanz. Das haben wir alle schon mal erfahren. Es kommt nicht immer zeitgleich zurück. Aber wenn ich die Welt anlächle, irgendwann lacht die Welt mit mir zurück. Und so ein Lachen, muss ich sagen, das ist meine Erfahrung, ist immer so die kürzeste Verbindung zwischen zwei Herzen, die es da gibt. Das ist auch unabhängig von der Kultur, die wir Menschen alle kennen. Es ist einfach eine schöne emotionale Kommunikation zwischen den Menschen.
Was kann ich denn machen, wenn ich nun mal wirklich schlechte Stimmung oder schlechte Laune habe?
Ja, also ich habe da eine ganz tolle Übung und die heißt so Danke-Tagebuch. Danke-Tagebuch bedeutet, das habe ich auch vom Sportler mal erfahren, der schreibt sich jeden Abend auf, was ist mir heute denn gut gelungen? Das ist die erste Frage. Was ist mir heute gut gelungen? Als ich das erste Mal getan habe, saß ich da und denke, Junge, da war dein Tag. Was ist dir denn heute gut gelungen? Wissen Sie, was mir eingefallen ist? All die Dinge, die suboptimal gelaufen sind. Da habe ich mich mal erwischt. Also fokussieren auf das Positive. Und die zweite Frage ist, wem hast du denn heute eine Freude gemacht? Boah, saß ich wieder da. Wem hast du denn heute eine Freude gemacht? Ja. Und wissen Sie, dann ist eins passiert. Sie kennen das auch. Sie stehen im Discounter, im Supermarkt und kaufen ein. Sie sind auch jemand oder ich, der steht immer an der Kasse mit der längsten Schlange.
Na klar.
So, das ist menschlich. Das fängt aber schon bei uns an, wenn wir mit so einer Einstellung da reingehen. Jetzt stehe ich wieder an der Schlange, die am längsten dauert, und denk dann drüber nach. Junge, heute Abend kommt wieder dein Danke-Tagebuch. Wem hast du deine Freude gemacht? Jetzt standen zwei Personen hinter mir, die haben viel mehr gekauft als ich und habe gesagt, wissen Sie was, kommen Sie vor. Und in dem Moment denke ich, jetzt hast du zwei, die schreibst du heute Abend da rein. Ja. Dann stand ich am Parkplatz, habe lange auf dem Parkplatz gewartet und dann habe ich auch jemanden vorgelassen, obwohl ich einen Termin hatte. Den habe ich auch reingeschrieben, aber das ist ja nur die Metapher. Irgendwann im Leben habe ich mal Stress gehabt. Stehe im Supermarkt, dann sagt jemand, junger Mann, gehen Sie vor. Die dritte Frage, die wir uns stellen, heißt, was ist denn mein Ziel für morgen? Was ist denn eine Herausforderung, die ich morgen meistern will? Und dieses Danke-Tagebuch in Anführungsstrichen mache ich jeden Abend schriftlich. Das bedeutet, die erste Frage, was ist mir heute gut gelungen? Wem habe ich heute eine Freude gemacht und was ist mein Ziel für morgen? Jetzt passiert Folgendes. Wir machen das abends, fokussieren uns auf das Gute. Auf einmal nach Wochen habe ich viel besser geschlafen, weil ich habe mich auf das Gute konzentriert. Ihre Frage, was tue ich denn, wenn es mir wirklich mal bescheiden geht? Jetzt hole ich mein Danke-Tagebuch raus, fange da drin an zu lesen und es dauert keine zwei Minuten. Wissen Sie, was ich bekomme? Ein Lachen ins Gesicht, weil ich darüber nur die positive Dinge in meinem Leben beachtet habe.
Dankbarkeit ist ja überhaupt ein ganz großes Kapitel, auch in diesem Buch, das Gesetz oder die Macht der Dankbarkeit, eben auch dankbar sein für das, was man hat. Also ganz bewusst.
Ja. Wissen Sie, die Deutschen von der Einkommensstruktur stehen wir, glaube ich, in Top 10, ne? 5. Platz oder 6. Platz. Und wenn Sie die Zufriedenheit der Menschen sehen in Deutschland, wenn man die befragt, dann sind wir 35. Stelle. Glück. 35. Stelle weltweit. Das ist ja erschreckend. Ne? Und ich glaube, wir haben so eine Mentalität, wir fokussieren uns immer auf die Dinge, die wir nicht haben. Wir fokussieren uns immer auf, das ist so ein Zeichen von Mangel. Und wir konzentrieren uns ganz selten darauf, auf die Dinge, die wir haben. Ne? Und das erzeugt auch so inneres Glück, um mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Und nicht die Dinge, die wir uns noch alle wünschen, weil das ist immer ein Zeichen von Mangel und gibt so eine innere Unzufriedenheit. Meine Sache ist immer, ich frage die Leute, wann habt ihr das letzte Mal Danke gesagt? Wann habt ihr vom Herzen mal wirklich Danke gesagt, dass auch an eurem Partner, Partnerin, egal an wen? Und das ist alles, das kommt zurück.
Sie erwähnt ja auch das berühmte Lola-Prinzip, also das Loslassen. Mhm. Loslassen und annehmen.
Das ist auch eine Kunst. Zumindest mal in meinem Berufsleben, bevor ich Trainer war, war ich Geschäftsführer eines Produktionsbetriebes und war der erste Geschäftsführer, der nicht so hieß wie der Inhaber. Also 160 Jahre Tradition. Und der Inhaber war trotzdem präsent jeden Tag. Der konnte das Thema auch nicht loslassen. Mhm. Ne? Das ist auch eine Kunst, loszulassen. Und er konnte nicht loslassen, weil er keine neuen Aufgaben hatte. Das heißt, der Mensch kann nicht einfach loslassen im Leben, wenn er nichts Neues hat.
Da sind wir wieder bei den Zielen. Das heißt, Genau. Man braucht immer wieder neue Ziele. Ein anderer wichtiger Punkt, Gedanken prägen die Realität. Also das ist so ein bisschen aufbauend auf The Secret, Rhonda Byrne oder auch Bestellung ans Universum, wie auch immer. Aber das ist trotzdem sehr schwierig. Wie kriegen Sie das hin?
Ja, das ist ein schöner Ansatz. Es gibt zwei Zielarten, wenn ich die mal so beschreiben darf. Das eine sind Vermeidungsziele. Vermeidungsziele heißt, ich will nicht abnehmen. Ich will nicht meinen Job verlieren. Und dieses Nicht, also denken Sie nicht an den Eiffelturm, liebe Zuhörer. Was kommt oben im Kopf? Der Eiffelturm. Also das sind Vermeidungsziele. Und jetzt wundern wir uns am Ende des Tages, warum viele Menschen immer das bekommen, was sie nicht wollen, weil sie sich damit beschäftigt haben. Das ist wie wenn sie so einen Ofen haben und sie gießen da immer mehr rein, dann brennt der immer mehr. Also das heißt, gehen Sie weg von diesen Vermeidungszielen, gehen Sie hin zu den Anstrebungszielen. Sagen Sie ganz konkret das, was Sie möchten. Und das ist natürlich das Schöne, sich bewusst zu machen. Wie kommuniziere ich mit mir? Bin ich auch einer, der sagt, denke nicht an den Eiffelturm oder sagen Sie, was Sie wollen.
Ja.
Und am Ende vom Tag machen Sie einen Strich drunter und sagen, womit habe ich mich heute mehr beschäftigt? Und irgendwann kriegen Sie das im Leben raus. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht dieses Jahr. Aber irgendwann im Laufe Ihres Lebens werden Sie sich mehr mit den positiven Dingen, in Anführungsstrichen, beschäftigen, mit dem, was Sie wollen. Und das kriegen Sie auch.
Sie geben mir da auch so ein ganz schönes Bild, eben wenn man an Reichtum oder Geld denkt, nicht an die Geldscheine denken, sondern daran, was man damit gerne machen möchte.
Genau. Es reicht nicht, einfach nur ein Ziel zu haben, sondern wir brauchen das Bild, das wir im Kopf oder in uns tragen müssen, muss emotional sein. Ein emotionales Bild. Das habe ich auch von den Sportlern. Ein Sportler sagt, wenn ich kein Gefühl für das habe, wo ich hin möchte, kein Gefühl, den Wettkampf zu gewinnen, kann ich es vergessen. Das heißt, wenn Sie Reichtum wollen und Sie sehen nur oben die Zahl, 5 Millionen, das wird Sie selten motivieren, dahin zu kommen. Sondern wenn Sie kein Gefühl haben, wie es ist, das was Sie mit dem Geld auch tun oder wie sich das anfühlt, dann ist Ihre Chance groß, wenn der Zeitrahmen passt, dorthin zu kommen. Mhm. Wissen Sie, es gibt keine zu großen Ziele, es gibt zu kurze Fristen. Wir unterschätzen oft den Zeitrahmen, wo wir uns Dinge setzen und setzen die Fristen einfach zu kurz. Denken Sie auch langfristig.
Die Macht der Entscheidung, die ist auch ein ganz wesentlicher Punkt.
Klar, ich muss eine Entscheidung treffen. Ne? Ich muss mich ja für das eine entscheiden. Das heißt, ich muss etwas zu- oder absagen, damit etwas Neues entstehen kann.
Und zwar ganz bewusst.
Ich muss das bewusst tun. Ja. Und viele Dinge laufen bei uns im Leben so unbewusst nebendran her. So viele unangenehme Entscheidungen. Und die schieben wir und die schieben wir und die schieben wir. Und irgendwann denken wir, Junge, muss man nochmal Ordnung in dein System reinbringen. Ja. Ne? Und dann kommt das immer. Und ich sage immer, wenn der liebe Gott uns ein Geschenk schickt von oben, ne, wenn Sie an den glauben, dann kommt es immer in Form von einer Herausforderung oder Problem. Ne? Und das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Mhm. Und viele laufen dann weg. Ne? Die laufen bildhaft weg von diesem Problem und haben dann eine Zeit lang auch Ruhe in ihrem Leben. Aber irgendwann kommt es wieder. Vielleicht anders eingepackt. Aber die Dinge begleiten uns ein Leben lang, bis wir bewusst eine Entscheidung getroffen haben.
Mhm. Also Probleme, was sind das Wort, ist als Chance?
Probleme sind Chancen. Das können wir aus dem asiatischen Raum auch lernen. Das Wort Problem ist in der chinesischen Schriftzeichen identisch mit Chance. Ne? Die haben da 12.000 Schriftzeichen noch und die sehen das anders. Die gehen da anders damit um. Die sehen das nicht als Problem, sondern die sehen das, vielleicht die Strategie zu ändern oder meine Einstellung zu der Herausforderung zu ändern. Und viele Menschen halten dann einfach fest und reiten diesen Gaul. Ne? Und obwohl die merken, das Pferd lahmt. Mein Trainer hat immer gesagt, Schmidt, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Ne?
Man muss es erkennen und dann eben, genau. Wir haben es gerade schon erwähnt, Ordnung. Ordnung ist das halbe Leben, heißt es ja immer so schön. Das heißt, äußere Ordnung gleich innere Ordnung?
Ja, also ich sehe das oft, wenn ich dann mit so Vertrieblern arbeite und bin mit denen im Büro und merke dann schon, wie so ein Schreiber Schreibtisch aussieht und oder wie das Fahrzeug von denen aussieht. Und das spiegelt sich wieder. Sie können innen nicht klar strukturiert sein oder aufgeräumt sein und außen ist das Gegenteil. Also das spiegelt sich wieder. Ne? Wenn Sie Innenchaos in sich drin haben, in Ihren Gedanken, in Ihren Verhaltensmustern, in Ihren Einstellungen, in Ihren Methoden, die Sie anwenden, dann sieht es außen genauso aus.
Mhm. Ne? Aber nur gibt es ja auch die Schreibtische, die sehen chaotisch aus und trotzdem weiß man genau, wo was liegt.
Die mag es auch geben. Ne? Da gibt es auch diesen schönen Satz, nur der Chaot beherrscht das Chaos.
Genau,
ne?
Ja. Das ist zum Beispiel mein Motto.
Ja. Wenn Sie sich zurechtfinden, Ihre Strategie funktioniert, Glückwunsch.
Ja. Sie sind aber auch kein Perfektionist.
Nein. Wissen Sie, ich nehme immer gerne das Beispiel von dem Klinsmann. 2004 rief der aus, wir werden Weltmeister. Oh, sage ich, Junge, das ist spannend. Mit der Mannschaft in 24 Monaten Weltmeistertitel. Natürlich sagen jetzt einige, im deutschen Lande konnte er nichts anders sagen. Natürlich. Vielleicht wäre der dritte Platz realistisch gewesen. Also ich glaube, wir müssen hohe Ziele stecken, um dann 2 oder 3 zu erreichen. Mhm. Also das bedeutet, hätte er gesagt, wir werden Dritter, wären wir nie Dritter geworden. Weil große Dinge, große Herausforderungen geben uns die Chance, unser Potenzial zu entfalten. Punkt A. Und ich glaube, die Welt ist nicht perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Ich sage immer 75-80%, wenn ich die erreicht habe. Glücklich. Toll. Und wissen Sie, so die letzten 15-20%, die lähmen. Und viele fokussieren sich immer auf, das ist ein Zeichen wieder von Mangel. Da sind wir wieder bei dem Thema und fokussieren sich darauf, ja, ich muss das perfekt machen und das kostet unheimlich viel Zeit und Energie. Sondern auch mal das Gerade sein zu lassen und sagen, okay, ich habe 75-80% erreicht. Das ist wunderbar.
Alles eine Frage des Timings. Zeit hat man nicht, muss man sich nehmen.
Ja, je klarer Mann oder Frau strukturiert ist, je klarer er oben im Gehirn ist, umso besser funktioniert auch das Zeitmanagement. Ne? Es ist immer eine Frage. Viele Menschen wundern sich so, dass der Tag schon wieder vorbei ist. Ne? Und das ist so ein Hamsterrad, das dann entsteht. Ne? Und dann sage ich immer, ja, was war denn euer Plan für heute? Habt ihr mal eine To-Do-Liste gemacht? Vielleicht schriftlich mal, das machen wir. Jeden Abend schreibe ich mir auf, was will ich denn morgen so erreichen? Mhm. Und ich strukturiere meinen Tag, weil ich gemerkt habe, sonst entrinnt mir diese Zeit. Ich muss das schon planen und am besten schriftlich, damit ich sehe. Ich bin sehr visuell veranlagt.
Visualisieren ist ja überhaupt auch ein ganz wichtiges Thema. Haben wir vorhin ja schon angesprochen mit dem Geld. Eben nicht als Scheine, sondern genau. Wunsch. Aber da sind wir auch wieder bei der Bestellung ans Universum mit dem Parkplatz zum Beispiel.
Ja. Ja, es gibt Menschen, die finden nie einen Parkplatz, weil sie nicht daran glauben. Und dann gibt es in meinem Umfeld Menschen, die sagen, wir fahren heute Abend nach Düsseldorf auf die Kö und wir finden da einen Parkplatz. Da gibt's nie Park. Die finden immer einen Parkplatz, weil sie schon anders an das Thema rangehen. Mhm. Und wenn keiner da ist, fährt kurz vorher jemand weg. Und das ist auch das Schöne beim Leistungssport. Die Sportler stellen sich ihren Endzustand vor. Das habe ich eben schon so mit Emotionen. Also die haben ein Anstrebungsziel. Anstrebungsziel ist ein Parkplatz und ich sehe mich da einparken. Mhm. Wissen Sie? Mhm. Und auf einmal ist er da. Das funktioniert auch wieder nicht 100%, aber ich sage zu 70-75% habe ich meine Parkplätze. Mhm. Und das können wir auf andere Bereiche des Lebens auch ausweiten.
Kommen wir nochmal ganz kurz auf diesen berühmten Schweinehund, denn wir haben ja jetzt Anfang des Jahres diese berühmten Vorsätze. Nehmen wir mal an, abnehmen. Gut, da fängt man nun so schön an und auf einmal hat man keine Lust mehr. Wie kriegt man da den Schweinehund dahin, dass er sagt, jetzt machen wir weiter? Und zwar ohne Hilfe von außen.
Das ist die Kunst. Die habe ich jedes Jahr auch. Ich komme da aus Saarbrücken, lebe zwar jetzt im Rheinland und ich bin Genussmensch. Mhm. Für mich ist immer die Kunst zwischen dem Genuss auf der einen Seite und auf der anderen Seite wohnt bei mir die Disziplin. Und dieser Spagat zu halten, das ist für mich eine riesen Herausforderung. Und das beginnt jedes Jahr wieder, wie Sie jetzt sagen, mit dem Neuen, mit dem Thema Abnehmen. Ich schreibe dann mir natürlich auf, was ist denn dein Ziel für 2011? Und bei mir steht jetzt da, bis zum 31.12.2011 wiege ich 84 Kilo oder weniger.
Weil von wie viel?
Jetzt habe ich 92 gehabt und habe jetzt 86. Mhm. Jetzt sehen Sie schon, es war fruchtbar. Aber das ist wieder eine Frage, wie stark will ich das? Also ich will abnehmen, weil irgendwann zwickt und drückt mich, ich bin abends müde, ich fühle mich unwohl. Also ist das mein Ziel. Das heißt, wenn Sie wirklich von Herzen etwas wollen, gibt es auch Wege dahin. Das ist ganz wichtig. Sie müssen es wollen und nicht der Partner oder der Hund oder egal wer. Sie müssen es wollen und sagen, ja, ich will. Natürlich gehört auf dem Weg gehört auch Disziplin und Konsequenz dazu. Und ich stecke mir dann so Etappenziele. Wissen Sie, wenn ich sage abnehmen, also bis zum 31.12., das reicht nicht, wenn ich mir dieses Ziel an die Wand pinne und denke, wow, ich nehme ab. Vergessen Sie es. Ich muss auch meinen Hintern bewegen und muss was tun. Punkt 1, ich muss aus diesem Ziel Maßnahmen ableiten. Maßnahmen bedeutet, ich gehe 2-3 Mal die Woche laufen. Mache ich gerne, weil ich ja ein Ziel habe. Ich habe mein Essverhalten verändert. Das heißt, ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr. So, das ist natürlich hart für mich, weil ich ein Genussmensch bin.
Wollte ich gerade sagen, das ist nicht so leicht.
Das ist eine Herausforderung. Und jetzt kommt der dritte Punkt, dann sage ich halt, komm, belohn dich einmal die Woche, isst du dann Kohlenhydrate. Gehst zum Italiener, leckere Pasta und was du gerne magst. Also einmal die Woche gibt es Belohnung, aber nicht 6 Tage die Woche Belohnung. Das ist ein Unterschied.
Mit Alkohol?
Und Alkohol, trink nicht jeden Tag Alkohol, trink vielleicht einmal die Woche Alkohol. Und das ist schon eine Kunst. Ich werde natürlich auch verführt, wo ich eingeladen bin, Empfängen, Kongresse. Da muss ich jetzt auch mal sagen, nein. Und ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Ich will abnehmen. So, und dann ist es natürlich schon eine Kunst, jeden Tag wieder den Versuchungen zu unterstehen. Aber das hat was, eine Frage mit dem Willen. Mit dem ich will das zu tun. Ein bisschen Glück brauchen sie auch, ne? Dorthin.
Sorgen entsorgen. Das fand ich auch sehr schön als Headline.
Ja.
Change it or leave it. Das klingt sehr leicht, aber wie macht man das?
Also ich sage immer, ein Stück Papier rausnehmen, einteilen, in der Mitte einen Strich und was sind meine Ängste, was sind meine Sorgen, die mal ausformulieren. Einfach aufschreiben. Wir müssen uns die Dinge bewusst machen. Wir haben sehr viel im Kopf und dann wundern wir uns, dass es keine Umsetzung gibt, weil die Dinge einfach hier oben festsitzen. Mhm. Also aufschreiben auf ein Stück Papier, was sind meine Ängste und was sind meine Sorgen. Und auf der anderen Spalte würde ich mal eintragen, was will ich denn? Und meine Erfahrung ist immer, uns fällt immer dann mehr Ängste und Sorgen ein, als das, was wir wollen.
Aber das ist natürlich ein gewisses Luxusdenken, sage ich mal in Anführungsstrichen. Denn wenn man natürlich Berufe hat, die quasi Berufung sind, ist man sowieso auf der guten Seite. Aber wenn wir nochmal bei dem Hartz-IV-Empfänger sind, der eben keinen Job hat, weil er eben eigentlich auch keinen Job hatte, der ihm besonderen Spaß gemacht hat, der jetzt eigentlich nicht so den Kopf frei hat, sagt, eigentlich würde ich doch gerne Motivator werden und irgendwelche Kongresse abhalten, sondern die einfach da sitzen und sagen, ich habe schlichtweg kein Geld. Was machen die? Also wie gehen die daran? Wie finden die überhaupt die Kurve dieser Spirale wieder nach oben?
Wissen Sie, ich glaube, wir Menschen haben alle eine Entscheidung getroffen, irgendwann mal im Leben, die hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Punkt. Und ich glaube, wir sind alle verantwortlich für das, was wir jetzt sind. Und nicht die anderen. Es ist nicht die Regierung und die Politik, sondern das sind immer die Gründe bei anderen suchen. Ich glaube, wir haben Punkt A, wir haben einen Gedanke, das ist so Grundvoraussetzung, ne? Das ist so eine Einstellung, der ist hier oben im Kopf. Der Gedanke ist ausschlaggebend. Und aufgrund Ihres Gedankens kommt ein Verhalten an den Tag, eine Tat, eine Handlung. Und Sie wissen genau, wenn Sie oft genug etwas tun, wird es zu Ihrem Verhalten. Und dieses Verhalten über einen gewissen Zeitraum angesetzt, wird es zur Gewohnheit. Und die Summe unserer Gewohnheiten geben einmal unseren Misserfolg oder auf der anderen Seite unseren Erfolg wieder. Das heißt doch, wenn ich hier unten jetzt was drehen will an meinem Misserfolg, muss ich doch bei mir hier oben in der Platte anfangen, bei mir und nicht bei den anderen. Und es gibt 7 Milliarden Menschen. Ich glaube, es gibt 7 Milliarden Talente auf dieser Welt. Und die Kunst im Leben ist es, sein Ding zu finden, im Beruf oder im Privatleben den passenden Partner zu finden. Und ich glaube, wir haben alle den Job, der zu uns passt, weil wir haben uns den bewusst ausgesucht. Ne? Wir haben alle den Partner, der zu uns passt, weil wir haben ihn bewusst ausgesucht. Wenn nicht, haben wir jeden Moment die Möglichkeit, das auch zu entscheiden und zu sagen, okay, ich trenne mich von dem. Und da sind wir wieder bei dem Thema Loslassen.
Ja, und eben Entscheidung.
Genau.
Leben besteht aus Entscheidung.
Ja.
Die Macht der Bilder.
Die Macht der Bilder, kommen wir wieder auf das Mentale zurück. Also emotionale Bilder sind eine sehr starke Antriebsfeder für uns oder können eine sehr starke sein in beide Richtungen. Wenn sie Ziele haben und Sportler kleben sich immer so, ich sage immer, die machen sich so ein Traumalbum. Die kleben sich ihre Ziele von, was sie erreichen wollen in der Zukunft, aber auch von nahen Zielen, kleben die sich in so ein Tagebuch rein. Und diese Bilder sind emotional. Die sind oft entsprechend im Moment nicht der Wahrheit, aber die zeigen den Zielzustand wieder. Und die glauben daran, ne? Die glauben daran, dass sie da irgendwann mal hinkommen, ne? Und wenn sie einen Sportler fragen, der sagt immer, ich habe mein Ziel nicht nur hier in meinem Portemonnaie bildhaft, sondern ich habe es auch schon in meinem Kopf und in meinem Herzen.
Im Herzen vor allen
Dingen. Die brennen danach. Ja. Die brennen danach. Wissen Sie, der kleine Sebastian Vettel, mit 6 Jahren wurde er gefragt, was willst du mal werden? Dann sagt er, 6 Jahre alt, Formel-1-Fahrer. Dann sagt er, Sebastian, du fährst gerade Kart, du 6 Jahre. Ja, das ist mein Ziel. Wie dein Ziel? Ja, ich fahre Formel 1. Also ganz klar strukturiert und sagt er, was ist denn dann? Ja, ich werde Weltmeister. Dann sagt er, bis wann willst du denn Formel 1 fahren? Ne? Sagt er, ja, bis 22. Sebastian Vettel war 19, ne? Jetzt hat er WM-Titel. Mhm. Also die haben schon in jungen Jahren ein Gefühl dafür, wie es ist. Die Magdalena Neuner sagt zu mir, mit 9 Jahren wollte ich mal mein Ziel Olympia. Ich wollte eine Goldmedaille für Deutschland holen. Ich habe immer dieses Bild, dieses emotionale Bild.
Ja.
Wenn es mal schlecht lief, war mein Bild da. Und das hat mich angetrieben.
Dirk Schmidt, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Danke.